Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir lesen 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 11.
Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet.
Meine Lieben, im vorigen Kapitel haben wir gelesen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, der uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Und der heutige Abschnitt beginnt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Der Apostel Johannes will damit zeigen und sagen, es liegt im Willen Gottes, dass wir nicht sündigen. Es gibt da gewisse Richtungen, die sagen, ja, ich bete um Vergebung der Sünden, um Reinigung durch das Blut Jesu, bevor ich die Sünde beginne, dann ist sowieso gut. Die Bibel, ja Jesus selbst, lehrt uns, dass wir nicht sündigen sollen, dass wir nicht gegen Gott ausschlagen sollen. Ja, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also der nachfolgende Text, der jetzt folgt, soll uns nicht zum Sündigen ermutigen, sondern wenn jemand, heißt es hier, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Meine Lieben, die Sünde wird uns erst richtig bewusst, wenn wir unseren Erlöser erlebt. Es ist wichtig, dass der Heilige Geist jedem Menschen, dem Ungläubigen, seine Sünden aufzeigt. Denn Buße können wir nur tun und umkehren und sich bekehren, wenn wir unsere Sünde erkennen und bekennen. Aber kannst du dir vorstellen, wie das schrecklich gewesen wäre am Tag deiner Bekehrung, wenn Jesus alle deine, auch von dir noch nicht erkannten Sünden aufgedeckt hätte? Da würden wir vergehen. Je mehr wir das Wort Gottes lesen, umso mehr erkennen wir unsere Sünde, auch unsere unerkannte Sünde. Es ist eine Gnade, dass wir gerade als neugeborene, wiedergeborene Christen, wenn wir das Wort Gottes lesen, immer wieder erkennen müssen, wir sind noch nicht das, was wir sein werden. Wir sind unserem Herrn Jesus Christus, unserem Erlöser, in unserem Denken, in unserem Handeln, ja, in unseren Gefühlen, in unseren Reaktionen noch weit entfernt. Wir alle kennen, wenn wir innere Reaktionen haben, wenn wir hochgehen oder rasch betrübt sind, dass man uns rasch Wunden schlagen kann, dass Bitterkeit da ist. Beim Lesen des Wortes Gottes deckt uns der Heilige Geist die unerkannten, ich muss sagen, die noch unerkannten Sünden immer wieder aufs Neue auf. Es ist nicht das Ziel, dass wir Gläubige immer im sündigen Zustand verbleiben. Der Mensch, der von Neuem geboren ist, der wird vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist öffnet uns das Wort. Wir erkennen die Liebe Jesu Christi drin. Wir sehen eine mächtige Veränderung in unserem Leben. Wenn der Apostel Johannes hier schreibt, meine Kinder, so meint er uns Kinder Gottes, die von Neuem geboren, nicht diejenigen, die ein wenig fromm sein wollen. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher. Also als Gläubige, als wiedergeborene Christen, wenn uns das Wort Gottes, der Heilige Geist, eben uns zeigen, dass wir noch nicht das sind, was wir sein werden. Ja, wenn wir sagen müssen, ich bin noch unreiner Lippen, ich vergehe. Gerade die Zungensünde ist ja weit verbreitet, auch bei Gläubigen. So ist das ein wichtiger Punkt. Wir haben einen Fürsprecher. Unser Herr Jesus Christus, er vertritt uns vor dem himmlischen Vater. Er setzt sich für uns ein. Er ist ins Heiligtum eingegangen mit seinem eigenen Blut, das uns reinigt von aller Sünde. Es ist wunderbar, dass der wirklich von Neuem geborene Mensch nicht sagen kann, bei mir ist keine Sünde mehr zu finden. Sondern der von Neuem geborene Mensch sieht seine Unvollkommenheit und dass wir oftmals auch träge sind, egozentrisch, egoistisch, dass man denkt, ja, jetzt noch das, dass wir auch Müdigkeitserscheinungen haben und dass Krankheiten uns zu sehr niederdrücken oder der Mensch macht sich Sorgen, das alles ist vor Gott Sünde. Wir dürfen das nicht verharmlosen, aber eben, wenn wir das als Sünde erkennen und bekennen, unser Jesus Christus ist unser Fürsprecher. Das bedeutet eben das, auch wenn der Gläubige 7-mal fällt, er steht immer wieder auf. Ich würde sagen, nur der religiöse Christ oder sogar der gesetzliche Christ, der in einer Gesetzlichkeit lebt, der sieht sein Versagen, aber er sieht nicht den Fürsprecher. Wenn wir von Jesus lernen, so lernen wir ja von ihm Sanftmut und Herzensdemut. Das heißt, wenn wir uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, auch unter sein Wort, erleben wir haben einen Fürsprecher. Jesus, wo wir nicht mehr durchkommen, er kommt für uns durch zum Ziel bei dem Vater. Der Jesus Christus, der gerecht ist, ist unser Fürsprecher. Ich weiß nicht, ob einzelne von euch schon Prozesse erlebt haben oder von Prozessen gehört haben. da ist auch immer ein Angeklagter da oder eine Angeklagte. Und viele Menschen könnten sich vor Gericht gar nicht verteidigen. Sie haben einen Fürsprecher, einen Anwalt. Und dieser Anwalt, wenn eine falsche Anschuldigung kommt oder ungerechtes Beurteilen da ist, der tritt dann sofort automatisch ein für die Beklagte oder den Beklagten. Und genau so ist es mit Jesus. Er ist unser Herr, er ist unser Fürsprecher. Wenn wir eben gesündigt haben, so ist er unser Fürsprecher bei dem himmlischen Vater. Das heißt, wir werden nicht automatisch vom himmlischen Vater getrennt. Nein, er ist unser Vermittler. Er setzt sich für dich und mich ein. Darum ist die Gotteskindschaft etwas ganz Herrliches, etwas ganz Großes, etwas ganz Wunderbares.
Thank you.
diesem Fürsprecher heißt es von Jesus Christus, der gerecht ist. Machen wir uns gut, Jesus ist gerecht. Er ist ein gerechter Anwalt. Das heißt, er setzt sich für unsere nicht verdiente Gerechtigkeit ein. Aber wehe uns, wenn wir seine Gerechtigkeit nicht für uns selber annehmen. Wenn wir den Fürsprecher belügen und sagen, das ist nicht so schlimm gewesen, alle Leute sündigen ja, man geht so heute so leichtfertig über die Sünde hinweg. Er ist gerechter Fürsprecher. Und er erwartet von uns, dass wir ihm gegenüber dem Gerechten offen sind und ihm Vertrauen und Gemeinschaft haben. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Also er redet nicht allein für uns als Fürsprecher vor dem himmlischen Vater, sondern Jesus Christus selber ist unsere Versöhnung. Das heißt, er hat unsere Schuld, unsere Sünde auf sich genommen. Er präsentiert sich so vor dem himmlischen Vater. Er sagt, jawohl, die und die, die haben gesündigt. Aber ich habe ihre Schuld auf mich genommen. Ich bezahle, ich bin verantwortlich. Ich habe die Strafe, die sie verdient haben, auf mich genommen. Also die Strafe bleibt aus, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz. Ja, er ist die Versöhnung unserer Sünden. Ich treffe immer wieder Menschen, die sind in Verzweiflung, auch Christen, auch Gläubige. Und dann sieht der Mensch keinen Ausweg mehr. Meine Lieben, wenn wir nur eine selbstgemachte Frömmigkeit haben, wenn wir eine Frömmigkeit haben, ja, wir gehen zur Gemeinde, wir gehen in die Kirche, ja, ja, tue recht und scheue niemand. Meine Lieben, dann können wir an den Fürsprecher nicht glauben, wenn wir ihn absolut nötig haben. Das ist dann ein schreckliches Verhältnis. Wenn Gläubige, ich sage, wenn Christen zum Punkt kommen, jetzt muss ich mir das Leben nehmen, es geht nicht mehr weiter. Es gibt auch Gläubige, die Selbstmord machen, die verzweifeln. Oder mit dem Auto einen Unfall automatisch oder gewollt verursachen. Viele Autounfälle sind Selbstmordunfälle heute. Man trinkt Alkohol und stürzt sich mit dem Auto irgendwo hin. Es ist wichtig, Jesus selber ist die Versöhnung für unsere Sünden. Wenn ein Mensch das nicht glauben kann und findet, das ist zu weit, ich kann das nicht verstehen, so liegt meistens der Grund darin. Der Mensch hat einen Glauben an die Liebe Gottes, hat einen Glauben, dass Jesus unser Erlöser ist, aber hat mit ihm keine Beziehung. Es ist wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung mit unserem Heiland pflegen. Dass wir alle Tage mit ihm im Gespräch sind, auf ihn hören. Es ist sehr wichtig, die Versöhnung durch die Person Jesu Christi. Die geht uns verloren, wenn wir ans Gläubige, am Herrn Jesus Christus vorbeileben. Jesus ist nicht nur unser Erlöser, sondern er ist auch unser Herr. Er soll über unser Leben entscheiden können. Ja, noch mehr, der himmlische Vater hat ihm auch das Gericht übertragen. Also wir werden einst vor dem Richter Jesus Christus stehen. Vor dem Thron Gottes, dort stehen dann die verloren gehen, die verlorene Welt. Aber wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen und die Bibel sagt, dass wir dann sogar über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen. den man für heute, wo so viel geredet wird. Was sind unnütze Worte? Unnütze Worte sind all die Worte, die Gott nicht gefallen hat. Und die aus dem Herzen herauskommen, das nicht die Verbindung mit Gott hat, in Jesus Christus. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Wie ganz anders verhält es sich, wenn wir vor dem Richter Jesus Christus einstehen werden. Wenn Jesus sagt, ja, bei dir in deinem Leben war vieles nicht gut, aber du hast an mich geglaubt. Du wolltest mir nachfolgen. Du hattest mich geliebt. Du hast an meine Erlösung geglaubt, im Alltag. Du hast mit mir Kontakt immer wieder gesucht und auch bekommen. Da sind wir begnadigt. Das ist ungefähr wie beim Zoll. Man kann vielleicht 100-mal beim Zoll, beim Zöllner am Zoll vorbeifahren und plötzlich ist einer dort, der hält auf und er will Verschiedenes wissen. Wenn die Papiere in Ordnung sind, wenn er nichts Außerordentliches findet, nach kurzer Zeit winkt er weiterfahren. Ne? Aber sobald der Mensch, sagen wir, im Auto drin, der das Auto lenkt, unsicher wird, nervös wird, dann werden die Zollbeamten aufmerksam. Ne? Da muss man da und da halt den Koffer öffnen und alles wird ausgefragt. Genau so ist es bei uns vor dem ewigen Richter, Jesus Christus einst. Wenn wir in ihm Heilsgewissheit haben, wissen, dass unsere Sünden vergeben sind, so denken wir nicht dort, vielleicht findet er jetzt doch noch was heraus, das er uns verwirft, sondern wir wissen, er selber ist die Versöhnung für unsere Sünden. Er selber hat meine Sünden getilgt und bezahlt, ja auf sich genommen am Kreuz.
Sie der Brunnen fließet auf ihn.
Ja, er ist die Versöhnung, er selber, für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ein sehr schöner Vers. Also Jesus hat am Kreuz nicht nur meine und deine Sünden getragen, er hat auch die Sünden getragen von unseren ungläubigen Angehörigen oder ungläubigen Nachbarn oder unseren ungläubigen Vorgesetzten im Betrieb oder Mitarbeitern und so weiter. Jesus ist am Kreuz für alle Sünder in dieser Welt gestorben, ohne Ausnahme. Es gibt nun eine Lehre, die daraus abgeleitet wird, die nennt sich Allversöhnung. Da sagen die Leute also, wenn Jesus für alle Menschen gestorben ist, dann sind doch auch alle Menschen erlöst. Das heißt, schlussendlich kommen auch alle noch in den Himmel. Das sagt das heutige Wort in keiner Weise. Denn er muss ja unser Fürsprecher sein. Eben in einem Prozessfall, da wählt in der Regel der Beschuldigte oder die Beschuldigte seinen Anwalt selber. Natürlich wird dann der Anwalt gewählt, dem man am meisten vertraut. Ja, wer Jesus nicht als seinen Anwalt, seinen Fürsprecher in diesem Leben wählt, geht er verloren. Obwohl Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist. Denn Jesus selber sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an mich glaubt, der ist schon gerichtet. Ein klares Beispiel, oder nicht? Also wer diesen Fürsprecher ablehnt, obwohl er auch für diese Person am Kreuz gestorben ist, der geht verloren. Es muss ja mein gewählter Fürsprecher sein, Jesus. Also, ich brauche mit ihm eine enge Beziehung. Und die geschieht durch Buße, durch Bekehrung, durch Neugeburt, durch Heiligung, durch Nachfolge. Eben nach. Aber warum ist das gerade in diesem Zusammenhang gesagt, dass Jesus für alle Menschen, ja für die ganze Welt gestorben ist? Viele Menschen, auch in der Schweiz hier, wissen nicht, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Das hat sie ihnen noch niemand gesagt. Sie kennen vielleicht unsere moralischen Gesetze. Es ist wichtig, dass wir gegen Abtreibung, gegen Selbstmord und gegen all diese Dinge, die unbiblisch sind, entgegengehen, sie auf keinen Fall akzeptieren. Aber dass die Welt sieht, dass wir gegen all diese Dinge sind, das ist noch keine Missionsarbeit. Sondern wir müssen den Weltmenschen sagen, Jesus ist gestorben für deine Sünden. Ich bin erstaunt, wie in Politik, in Wirtschaft, auch in den höheren Etagen Menschen da sind, die unter ihrer Sünde leiden. Aber sie wissen nicht, dass Jesus ihnen die Sünden vergibt. Sie meinen, unter Bekehrung versteht man das, nicht mehr rauchen, keinen Alkohol mehr trinken und so weiter. Sie wissen nicht, dass wir in Jesus Christus völlige Vergebung der Sünden empfangen. Warum haben wir heute diese große Gottlosigkeit im christlichen Abendland? Weil diese Botschaft der Erlösung die meisten Menschen nicht mehr kennen. Sie kennen ein anderes Evangelium. Ja, die denken, die Gläubigen sind zu stur. Und dass sie das nicht mehr denken, sind die Gläubigen eben nicht mehr stur und passen sich der Welt an. Aber es ist noch nicht die Botschaft weitergegeben den Menschen. In meiner Krankheit habe ich öfters erlebt in meinem Leben, dass wir gut gemeinte Ratschläge gegeben wurden. Oft, wenn die dies und dies Heilmittel an oder geht zu dem und dem Heiler, oder da ist es einer, der hat Vollmacht, da werden alle gesund, wenn sie zu dem gehen und seine Botschaft hören. Ich will damit sagen, das war verführerisch einerseits, aber andererseits muss ich immer sagen, diese Leute haben mich so lieb, dass sie mir ihren Irrweg sogar, den sie nicht selber erkannt haben, dass es ein Irrweg ist, empfehlen. Der gläubige Christ, der mit dem Herrn Jesus Christus in Verbindung steht, moralisiert nicht die verlorene Welt, sondern er bringt der Welt den Erlöser. Aber da kommen eben oft auch zum Widerstand. Der Gottesleugner Nietzsche, ein Philosoph, hat gesagt, die Erlösten müssten mir erlöster aussehen, bis ich an eine Erlösung glauben kann. Ja, wir können nicht etwas dem Menschen bringen, das wir selber nicht haben. Jesus erlöst uns, er macht uns frei, er hat uns teuer erkauft mit seinem Blut, zu seinem Eigentum. Wir können nicht Zeugen Jesu sein, seine Herrlichkeit verkündigen, solange wir noch immer auf uns selber ausgerichtet sind. Oder wenn wir so genannt, wie viele sagen, eine Verletzung in uns umhertragen. Jesus heilt solche Verletzungen. Und solche Verletzungen sind oftmals nicht nur einfach Verletzungen, die andere verursacht haben, sondern es kann unsere eigene überempfindlich sogar sein. Und über die müssen wir dann Buße tun. Wenn wir mit Christus mitgestorben sind, wie Paulus sagt, ich sterbe täglich mit Jesus oder ich kreuzige mich selber mit Jesus. Ja, einem toten Menschen kann man keine Verletzungen mehr zufügen. Es gibt so viele fromme Leute, die wurden von ihrem Mann verletzt oder viele Mütter von ihren Kindern oder man ist dann wieder verletzt von Glaubensgeschwistern. Man hat uns nicht so freundlich gegrüßt. Dann ist ganz sicher was dahinter noch. Meine Lieben, das ist Sünde, nicht des anderen, sondern das ist unsere eigene Sünde. Wenn wir Jesus zu unserem Fürsprecher haben, wenn wir in ihm die Versöhnung haben, dann kann auch die verlorene Welt uns nicht verletzen.
Bin erlöst von aller Sünd und ich bin des Heilands Kind, denn aus Lieb zu mir kam er vom Himmelsthron. Jesus hat mich frei gemacht von des Satans finsterer Macht. Ja, so wunderbar ist Gottes Sohn. Gottes Kind zu sein ist wunderbar. Preist sei Gott, Halleluja. All mein Sehnen geht zum Kreuze hin, weil ich Gottes Kind bin. Manchen will es nicht in Sinn, warum ich so glücklich bin, denn sie sind von Gottes Lieb noch gar so fern. Wenn sie fragen, wie das sei, warum ich so froh und frei, sage ich von ganzem Herzen gern. Gottes Kind zu sein ist wunderbar, preist sei Gott, Halleluja. All mein Sehnen geht zum Kreuze hin, weil ich Schmal ist es dennoch keine Qual, denn der Heiland.
wissen ja, die Welt ist voll Ungerechtigkeit. Und das größte Unrecht hat Jesus am Kreuz erlebt. Er, der ohne Sünde war, wurde von den religiösen Menschen von damals ganz arg verworfen. Pilatus hätte ihn retten wollen und können, aber er gab den Druck nach. Haben wir nicht ähnliche Beispiele in der heutigen Zeit? Ich weiß zum Beispiel, in Asien gibt es Länder, wo Gläubige erschossen werden in der Kirche bei der Versammlung. Kirche werden angezündet und die Leute sind drin eingesperrt. Hier und da vernimmt man nach so am Rande ganz wenig. Aber die Weltöffentlichkeit macht daraus nichts. Niemand geht um diese Christen, die verfolgt werden, auf die Straße. Nein. Würde ein Hund irgendwo gequält, gäbe es eine Weltrevolution. Aber Christen umgebracht werden gar nicht. Ja, die damals, die sich gläubig nannten, die Hohepriester, Schriftgelehrten und alle ihre Anhänger, sie wussten ganz genau, dass Jesus gar nichts Böses getan hatte. Aber alle riefen, kreuzige ihn, obwohl er der Gerechte war und der Heilige war. Jesus hat aber nicht seinen Verletzungen, auch der inneren Verletzungen nachgedacht und sich verteidigt. Nein. Er hat noch die Verlassenheit von Gott erlebt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hielt am Kreuz aus. Obwohl Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, komm vom Kreuz runter, dann glauben wir an dich. Und einer der Schächer sagte, hilf dir selbst und hilf uns. Er wurde in seinen Schmerz, in seinen Qualen, in seiner Gottverlassenheit von den Menschen verhöhnt. Hatte er innere Verletzungen, die dann nach seiner Auferstehung noch geheilt werden mussten, therapiert werden mussten? Nein! Wir werden nie die Ausrede von ihm haben. Ich habe jetzt so viel innere Verletzungen gehabt. Wir Gläubige müssen bereit sein, Unrecht zu tragen, aber nicht Unrecht zu tun. Das ist ein Unterschied. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Also wir erkennen selber, ob wir Jesus wirklich kennen, ob wir seine Gebote halten. Wenn man von Geboten redet, so denkt man als erstes an die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Auch den Sabbat nicht enteinigen und so weiter. Ein junger Mensch sagte einmal zu Jesus, das alles habe ich gehalten von Jugend auf. Sagte Jesus, aber eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und er ging traurig von Jesus weg, weil er viele Güter hatte. Ist Güter haben denn Sünde? Ja, die Sünde bei diesem Mann war die, er war der Überzeugung, ich habe alle Gebote von Jugend auf gehalten. Es gibt auch heute Christen, die ganz streng nach der Bibel leben wollen. Und Jesus muss sagen, eines fehlt dir. Das ist das Hängen am Geld oder Ehrgeiz oder doch auch Rechthaberei oder Überheblichkeit, wie in der Pharisäer, der im Tempel betete, oh, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Menschen. Ja, er gab den 10. regelmäßig, 2-mal in der Woche fastete er. Er machte alles, was ihn als besserer Mensch darstellte. Der Sünder und Zöllner neben ihm, er schlug an sich das Herz, ja. Er sah seine Sünde. Er wagte nicht nach oben zu blicken. Ja, Jesus sagt, welcher gerechtfertigt war. ganz sicher nicht dieser fromme Beter. Wir leben heute in einer Zeit, wo eine gemachte Frömmigkeit auch uns Gläubigen ansteht. Und eine äußerliche Gesetzlichkeit ersetzt niemals die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Gebote halten, Jesus sagt hier nicht die 10 Gebote, sondern er sagt etwas ganz anderes. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, sagt Johannes, wenn wir seine Gebote halten, also die Gebote Jesu. Wir haben zu Anfang gehört, das höchste und vornehmste Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Und wenn wir Gott nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften lieben, können wir auch unseren Nächsten nicht lieben. Also unser Verhältnis zu Gott muss stimmen, bis wir überhaupt unseren Nächsten richtig lieben können. Er spricht in der Mehrzahl von Geboten. Da können wir sagen, ja gut, es ist die ganze Bibel, seine Gebote. Dann nehme ich mal ein Gebot, die Frauen sollen ihre Haare nicht schneiden und keine Hosen tragen, keine Männerkleider. Also wenn das jemand macht, eine Frau, hält er die Gebote Jesu. Das ist wunderbar. Und wenn der Mensch dann diese Gebote hält, dann meint er, es wäre alles tipptopp, ist in Ordnung. Ganze Gemeinden, die haben Reglemente aufgestellt. Und das sind dann die Gebote Jesu. Nein, die Gebote Jesu sind ganz anders. Die Gebote Jesu sind vergleichbar mit Mutter und Vater und Kindern. Wenn ein kleines meiner Enkelkinder mit mir in die Stadt Aarau käme, wo Autos sind, ja, ich glaube, die Kleinste würde ich an der Hand festhalten, ob es ihm gefällt oder nicht gefällt. Und Jesus hält uns auch an der Hand fest. Er führt uns, er bringt uns zum Ziel. Wenn ein Mensch Jesus aber ausreißen will, dann empfindet er, dass das Joch Jesu hart ist, schwer ist. Aber Jesus sagt, mein Joch ist ja leicht. Es wird erst hart, wenn wir in eine andere Richtung ziehen, als er mit uns geht. Dann wird uns das Gläubigsein zu einem Märtyrium. Aber Jesus, seine Gebote sind leicht. Seine Gebote halten hat nichts zu tun mit Gesetzlichkeit. Und ich kann meinen Mitmenschen durch irgendein Gebot, der 10 Gebote oder ein anderes Gebot, einen Strick daraus drehen und ihm beweisen, er steht nicht richtig. Aber das ist vielleicht sogar mein Vorgehen verkehrt, weil ich an Jesus vorbeigehe. Die Sünde besteht ja darin des modernen Menschen. Er glaubt nicht an Jesus Christus. Er meint, es wäre einfach ein guter Mensch gewesen oder ein Prophet oder ein Revoluzzer und so weiter. Und viele Gläubige brauchen Jesus als Erlöser bis zum Tag ihrer Bekehrung. Nachher leben sie an ihm vorbei. Sie fragen ihn um nichts mehr. Sie meinen, sie hätten seinen Freipass, Jesus auf der Seite zu lassen und zum himmlischen Vater direkt zu gehen. Es ist einfacher, direkt zum himmlischen Vater zu gehen. Wir können ja sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Er ist der Weg dazu. Aber dieser Weg ist nicht ein Weg, den wir einmal benutzen und dann ist es fürs ganze Leben gut. Sondern er ist eben unser Fürsprecher, er ist unser Erlöser, er ist unser Herr und wird auch unser Richter sein. Also, wir dürfen nicht an Jesus vorbeileben.
Jesus,
kann einzelne biblische Gebote herausholen. Das ist ein bekanntes Gebot. Die Frau soll in der Gemeinde schweigen, zum Beispiel. Und es gibt noch andere Sachen, die wir aus der Bibel herausholen können. Ja, wir können solche Gebote sogar selber halten. Und ich nehme an das Sabbatsgebot. Ich hatte in meinem Leben sehr viel zu tun mit Sabbatisten. Teilweise wiedergeborene, fromme Menschen. Aber ich habe auch andere kennengelernt, die alle Menschen nur beurteilten, ob sie am Samstag Mittag machen. Und dann ganz genau nach Vorschrift, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. In solcher verkrampfter Gesetzlichkeit meinten sie, sie würden Gott gefallen. Und dabei, alle, die diese Lehre nicht mitmachten, die sind halt noch nicht frei für die Ewigkeit. Das sind doch von Gott Abgefallene, sind Ungehorsame. Meine Lieben, das ist ein Beispiel. Aber ich gehe so weit, dass fast heute in jeder Kirche oder Gemeinde irgendwelche Gesetzlichkeiten sind, die man auf den Leuchter hebt. Und die Menschen meinen, ja, wenn ich jeden Sonntag zur Versammlung gehe, dann bin ich ja in Ordnung. Und wenn ich meinen Zehnten gebe, so ist das in Ordnung. Und leben an Jesus vorbei. Wenn wir seine Gebote halten. Das heißt, Ja sagen zu jedem Weg, den Jesus uns führt. Und der Weg ist ja schmal und steil. Je steiler und schmäler der Weg ist, als ich noch Kind war, ging ich hier und da auf Berge, umso mehr passte man auf, dass man auf dem Weg blieb. Ging man vom Weg weg, stürzte man ab. Das ist genau gleich bei unserem Glaubensweg. In der Nachfolge Jesu wird unser Weg, unser Verhältnis zu Gott, unser Verhältnis zu Mitmenschen ganz klar abgegrenzt. Zum Beispiel ein Gebot Jesu ist auch, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Also wenn ich in einem Spezialgebiet speziell fromm lebe und andere richte, weil sie das nicht gleich machen, sündige ich. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, man merkt es nicht einmal, dass man selber sündigt und die Gebote Jesu nicht hält. Die Gebote Jesu halten heißt, mit ihm zu gehen. Willig mit ihm unser Leben zu gestalten. Denn was er will, wollen wir dann auch tun. Mit Jesus gehen heißt ihn fragen. Ich sage oft das jungen Leuten, das beginnt schon in der Ausbildung. Das war schon vor 50 Jahren so. Man ging zum Berufsberater und der empfahl, der Beruf, der wäre jetzt gut. Damals wie heute Berufsberater schauen nur zweitrangig auf die Eignung eines Kandidaten. Sondern sie sehen viel mehr, was hat die Wirtschaft nötig. Wenn in der Wirtschaft Mangelberufe da sind, sagen alle Berufsberater, das musst du lernen. Wenn ein Mensch ein wenig nur geeignet ist, wobei das ein mächtiger Unterschied ist, ob man Informatiker lernt oder Gärtner. Den Weg mit Jesus gehen heißt, uns von ihm bestimmen lassen. Nicht einfach von der Umwelt oder unserer Umgebung, sodass er uns führen kann. Und dann sind seine Gebote nicht schwer. Wir erleben Jesus dann tagtäglich. Ja, hier und da wird es aber doch schwer. Man hat Wünsche, man betet und andere beten dafür und es passiert nichts. Oder man erbittet vom Herrn eine Antwort und man bekommt keine. Oder wenigstens nicht die ganz klar, die ich wünsche. Ich darf bekennen, ich habe in meinem Leben von Jesus immer eine Antwort bekommen. Hier und da, ich sage hier und da, sagte er ja, wie ich es meinte. War's gut. Aber nur hier und da. Also sagt selten. Er muss ja uns bestimmen können. Das ist, unser Verstand hat oftmals und unsere Gefühle wollen Wege gehen, die Jesus nicht gefallen. Und unter einem frommen Mantel meinen wir, das wäre jetzt richtig. Nun, selten bekam ich ein Ja, dass mein Plan gottgefällig war. Öfters erhielt ich auch ein Nein. Mehr Ja, dass mich Jesus korrigierte. Aber eine Antwort, die ich am wenigsten liebte, die bekam ich meistens. Sei jetzt nur geduldig, ich mach's dann schon. Ne? Das Wort Geduld war mir ein roter Faden in der Bibel, jahrzehntelang. Ne? Immer warten müssen. Ne? Und dabei brennt's doch, da muss man doch was unternehmen. Schlussendlich haben wir einen Verstand, oder nicht? Ja? Wenn wir keine Geduld haben, tun wir nicht den Willen Gottes, den Willen Jesu. Dann handeln wir in unserer Ungeduld. Der König Saul hat in seiner Ungeduld sogar Opfer selber gebracht. Ich sage oft in dieser Geschichte von Saul und Samuel, da war einerseits der Kampf da, der Feind war da, Saul war bedrängt. Ein Teil seiner Soldaten sind davongelaufen. Und der Samuel, der hat gesagt, dann und dann bin ich dort. Und er kam unpünktlich. Er war nicht dort. Und Saul in seiner Ungeduld, er war ja König, er war nicht Priester. Was machte er in seiner Ungeduld? Er machte selber Brandopfer. Er tat etwas, wozu er ja nicht berechtigt war. Und Gottes Urteil war ganz schrecklich über ihn. Er hatte keine Geduld zum Warten. Nachher, als über ihn Gottes Urteil gesprochen wurde, Gott hat ihn verworfen. Da wollte er noch, dass Samuel ihn ehrt vor dem Volk. Er war doch der König. Diese Geschichte ist sehr, sehr interessant, wohin auch wir Gläubige gelangen können, wenn wir ungeduldig sind. Also wenn wir nicht ein Ja bekommen, nicht ein Nein bekommen, dann heißt es ganz automatisch, warte. Sei geduldig.
Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. All mein Beginnen in dir soll es enden. In allem Zagen, in will ich sagen, wohin ich auch gehe.
das Wort Gottes lesen, geöffnet bekommen durch den Heiligen Geist, werden wir auch im Warten gestärkt. Wir haben da Geduld. Ja, wir haben sogar Geduld mit Menschen, die sich bekehren sollten, die wir schon viel angepredigt haben in der Familie. Und sie bekehren sich halt nicht. Also, wenn ich geduldig bin, dann predige ich sie nicht mehr an. Sondern warte auf das Eingreifen Jesu. Ja, Geduld tut euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut, sagt das Wort Gottes. Die Gebote Jesu ist nicht so, dass ich jetzt einfach in der Bibel schaue, alles, was Jesus sagt. Es ist wichtig, dass wir die Reden Jesu lesen. Aber ausschlaggebend ist, bin ich bereit, auf Jesus zu warten, auf Jesus zu hören. Ein anderes Beispiel in der Bibel, im Garten Gethsemane. Jesus hat den Jüngern gesagt, kauft Schwerter. Und die Jünger sagen, wir haben zwei. Ja? Eines hatte natürlich der Petrus auch. Und Jesus sagt, es ist genug. Ja? Und dann kam der Angriff. Judas verriet Jesus mit einem Kuss. Der andere kam mit Schwertern und Stecken und so weiter. Und was machte Petrus? Fragte, soll ich das Schwert ziehen? Ja. Jesus antwortete ihm nicht, aber Petrus konnte nicht warten. Er zog das Schwert und hob dem Hohenpriesterknecht Malchus das Ohr ab. Ja, hatte Jesus gesagt, wunderbar, hast du das gemacht? Nein. Er bewies, dass der Petrus was Falsches gemacht hat, keine Geduld hatte zu warten, seinen Willen zu empfangen, den Willen Jesu. Jesus rührte das abgeschnittene Ohr an und heilte den Verfolger Malchus, der ihn gefangen nehmen musste. Meine Lieben, wenn wir die Bibel lesen, wir sehen darin viel menschliches Versagen, aber wir erkennen gleichzeitig die Liebe Gottes, wie Jesus eingreift, wie er uns korrigiert, mit welcher Liebe er uns behandelt. Das Wort Gottes fährt weiter. Wer sagt, ich kenne ihn, also meinen Erlöser, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Also, wenn jemand sagt, ich kenne Jesus, man muss heute vielen Gläubigen von Jesus gar nicht sagen, das können schon alle, ja? Aber lange nicht alle haben Jesus erlebt in der Neugeburt. Und irgendwie mit einer Frömmigkeit, sie meinen, sie werden von neuem geboren, aber das Herz hat noch Hassempfindungen. Der Egoismus ist da oder eben die Verletzbarkeit ist da. Also wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, würde man sagen, und hat mit ihm nicht Arbeitsgemeinschaft, Lebensgemeinschaft. Es gibt da verschiedene Gemeinschaftsformen im Leben. Wenn jemand in einem Betrieb arbeitet, entsteht automatisch eine Arbeitsgemeinschaft. Da gibt es einen Vorarbeiter, da gibt es vielleicht den Werkschaftschef und da gibt es oben die Techniker im Büro und so weiter. Also das ist alles so aufgebaut in einer Hierarchie. Ja, wenn es ein Hilfsarbeiter, der einem gelernten Arbeiter unterstellt ist, dann sagt, ja, ja, vertrete die Interessen des Betriebes, aber er macht gerade das Gegenteil, als er machen sollte. Der bekäme noch sofort die Kündigung. Entweder gehorcht er jetzt seinem zugewiesenen Vorgesetzten oder eben nicht. Und wenn nicht, ach, da kann ich irgendwo im Metallteil ein Loch bohren, was ihm gefällt. Nein. Er muss genau dort das Loch bohren, wo die im Büro oben die Techniker, die Ingenieure das eingezeichnet haben, oder nicht? sonst läuft am Schluss das Auto gar nicht. Ist einfach, oder nicht? Aber ganz genau verhält es sich im Reich Gottes. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kenne Jesus, ja, ganz genau. Und wenn Jesus dann sie dann Wege führt, durch Krankheit oder durch Schwierigkeiten, dann kennen sie ihn plötzlich nicht mehr. Also ich kann das nicht verstehen. Warum? Warum das alles? Die Bibel ist praktisch. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, seine Führungen, der ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Ein hartes Wort. Aber es ist gut, wenn wir als Lügner entlarvt werden und dann Buße tun darüber, als dass wir noch länger in dieser Lüge verharren und schlussendlich vielleicht noch verloren gehen.
Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal scheint es dir, dass Gottes Segen nicht mehr fließt, manchmal wird dein Blick getrübt. Oft gelingt's dem Feind, dass er die Augen dir verschließt, dafür, dass dein Herr dich liebt. Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Oft siehst du dich um und möchtest sein wie jedermann, möchtest jagen nach dem Glück. Zweifelnd müsst und quälst du dich und denkst nicht mehr daran, dass dein Herr lenkt sein Geschick. Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal sorgst du dich, wohin dein Weg dich einmal führt, in der Dunkelheit der Welt. Manchmal fragst du, was aus deinem Leben einmal wird, wenn die Angst dich überfällt. Manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wege gehst, er braucht Leute so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst und du fragst, Herr, warum ich? Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut.
Dann fährt er weiter. Wer aber sein Wort hält, das Wort Jesu, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Also, wer mit Jesus geht, wenn Jesus über einen Menschen verfügen kann, wenn wir unser Leben ganz willentlich täglich dem Herrn Jesus ausliefern, nicht in eigener Religiosität stehen bleiben, dann erleben wir, wir erkennen, die Liebe Gottes ist in mir. Also die Liebe Gottes in uns ist abhängig, ob unser Herr Jesus Christus in unserem Leben bestimmen kann. Ob wir freiwillig jeden Tag den Herrn fragen, was soll ich tun? Was ist jetzt dein Auftrag? Und wenn wir aufstehen, so heute mache ich das und das muss so sein. Und mit diesem Menschen rechne ich mal richtig ab und so weiter. Jesus will, wenn, dass wir auf sein Wort hören, sein Wort halten. Das heißt, in unserem Leben verwirklichen. Es genügt nicht, wenn wir sagen, ich kenne Jesus. Ja, ja, ich habe oft die Beobachtung gemacht, die meisten so ihre Glaubenserlebnisse erzählen, ne? Die waren meistens hohl, innerlich. Gegen außen eine Frömmigkeit vortäuschen, das soll ich sagen, das ist ein Beter. Oder der oder die erlebt auch viel. Ne? Dass man den Mitmenschen Minderwertigkeitsgefühle einflößt, geistliche, was ja ungeistlich ist, der hält eben das Wort Jesu nicht. Es geht hier um die Liebe Gottes. Dass wir mal selber feststellen können, ob in mir die Liebe Gottes wohnt oder ob ich eine eigene Liebe vortäusche. Ein Lächeln, eine Freundlichkeit gegenüber den Leuten, das vielleicht eine Verkäuferin macht. Ich war mal in meinem Leben über 150 Verkäuferinnen im Großkaufhaus Vorgesetzter. Oft habe ich das erlebt. Man lächelte einer Kundin zu. Man sagte schmeichelhafte Worte. Und dann, wenn sie gegangen ist, haben sie untereinander gesagt, oh, die dumme Gans, und alle tierischen Wörter gebracht. Da habe ich denen verboten, dass sie das nicht mehr machen dürfen. Denn einmal kam eine Kundin zurück und hat das gar mitbekommen. Aber wir müssen nicht Verkäuferin sein, um sowas zu machen. Wir können einander freundlich begegnen, Liebe beweisen, vielleicht noch etwas Braves, Geschenklein geben. Und bei nächster Gelegenheit, ja. Die und der, und da stimmt es auch nicht. Und damit man glänzt, tröst man die anderen runter. Man kritisiert. Aber wer mein Wort hat, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Also, ich würde so sagen, wenn wir auf das Wort Jesu ausgerichtet sind, wir können das ja nur tun, weil er uns liebt. Er hat uns zuerst geliebt, aus Liebe zu ihm. Ich nehme unter Beispiele der Kinder. Hatte einmal jemand hier am Tisch, mussten die Kinder so ganz brav neben dem Teller mit dem ganzen Essen ihre Hände haben, ohne wenn sie die Gabel nahmen und was zu essen. Sonst immer in dieser Stellung. Klein wie groß, ja? Und da war ja Erziehung, oder nicht? Doch weshalb die Kinder mal hier und da umherrennen. Am Tisch wird jetzt so gemacht. He? Diese Kinder später waren nicht gläubig an Jesus geworden. Sie sagten immer wieder, unsere Eltern haben das verlangt, so schön am Tisch sitzen, die Hände so haben. Sie haben verlangt, dass wir jeden Tag im Bett beteten. Sie haben sogar gesagt, was wir beten sollen. Und dabei haben wir je länger, umso mehr festgestellt, dass die Eltern untereinander kein liebendes Wort hatten, immer stritten miteinander. Ja, wo war da die Frömmigkeit? Ich will damit sagen, wir können den Kindern nichts vortäuschen, der verlorenen Welt auch nicht. Wir können nicht eine Liebe vortäuschen. Wir können alles vortäuschen, praktisch. Ja, sogar in der Brief zeigt sogar uns in Kapitel 12 und 14 über das Zungenreden. Wir können sogar vortäuschen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wir können Verschiedenes machen. Aber Kapitel 13, wo die Liebe Gottes uns beschrieben ist, die unserem Herz sein sollte, da können wir nichts mehr vortäuschen. Es ist heute so oft der Fall, Eltern gehen beide arbeiten, die Kinder sind allein zu Hause, man kauft ihnen vielleicht einen guten Fernseher, dass sie die Zeit vertreiben, oder wieder andere, man gibt ihnen Geschenklein, man will ihnen die Liebe so beweisen, dass sie viele Geschenke bekommen. Man kann die Liebe nicht mit Geschenken bei Mitmenschen beweisen, sondern das innere Verstehen, das Mittragen. Dazu gehört auch die Erziehung. Die Liebe ist vollkommen, wenn wir sein Wort halten. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also in Jesus sein bedeutet nicht einfach Gesetzlichkeiten aus der Bibel herausgreifen und die dann durchsetzen, sondern dass wir Jesus kennen, ihm folgen, seinen Willen tun und von seiner Liebe uns erfüllen lassen. Es gibt heute viele Christen, wenn sie in Sünde fallen, glauben sie, dass Gott sie für immer verwirft. Ich mache in den letzten Jahren die Beobachtung in vielen Seelsorgefällen. Also, wenn jemand gläubig ist, sogar von neuem geboren, der sündigt. Dann ist oftmals erstens einmal eine strenge Gemeindezucht da. Dann werden auch viele Sünden verheimlicht heute. Auch Kinder werden oft hart bestraft. Ich spreche jetzt von gläubigen Eltern. Und die Kinder fühlen sich nicht mehr geliebt. Ich habe mal von einer Person gehört, die hat den Kindern gesagt, wenn du das getan hast, habe ich dich nicht mehr lieb. Das Kind, als es später groß war, konnte nicht begreifen, dass Jesus sie dennoch liebt, obwohl sie rückfällig war, die Welt zurückgefallen zum Beispiel. Jesus geht dem verirrten Schaf nach. Er lässt die 99 Gerechten. Aber dem verirrten Schaf geht er nach. Also er hat nicht diese Taktik, wenn du das gemacht hast, habe ich dich nicht lieb. Oftmals wird gegenüber gläubigen Kindern, wenn sie weltlich werden oder sogar eine Freundschaft eingehen, wird einfach Hausverbot gegeben. Man macht einen Zwang, solange du das so und so machst, darfst du nicht mehr nach Hause kommen. Das bewirkt beim Menschen, wenn er in Sünde zurückfällt, er nicht mehr glauben kann, dass Jesus ihn dennoch annimmt. Das war praktisch in der Seelsorge. Da kommen die Leute und sagen, aber ich habe doch damit die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Da sagt die Bibel, gibt es keine Vergebung mehr. Wer die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, hat keine Sündenerkenntnis mehr, kein Sündenbewusstsein mehr. Dann kann ich jedem Menschen sagen, solange der Mensch Sündenbewusstsein hat, wirkt ja der Heilige Geist noch an ihm. Eine Rettungsunmöglichkeit ist dann da, wenn der Mensch sein Leben lang seine Sünde leugnet und nicht zu Jesus kommt. Er verwirft den Erlöser. Das können auch hier und da Gläubige machen. Ich hatte auch schon Menschen erlebt, die super fromm waren hier. Und als ich sagte, so geht's nicht. Sie lassen bitte die Bibel während der Arbeitszeit und machen die Arbeit nicht richtig. Man muss doch Gott mehr gehorchen. Sehr gut, gehorche Gott. Geh mal in deiner Bibel dorthin, wo du stille bist, allein. Ne? Einmal erlebt es einer, der im Dorf die Bibel weggeworfen hat. Ja? Das sind falsche Frömmigkeiten. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann bleibt die Liebe Gottes in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also können wir von Jesus gar nicht mehr getrennt werden. Mitmenschen können von uns weichen. Es kann alles schief gehen. Und wir gehen durchs finstere Todestal. Aber Jesus verletzt uns nie, weil er uns liebt. Das zu erkennen, Erkennen ist ja nicht einfach mit dem Verstand, sondern das Erleben, diese Liebe, diese Heiligkeit, Jesu, diese Gegenwart, das bringt uns weiter, denn wir erkennen, die Liebe Gottes ist auch in uns.
Gottes Liebe, sie hat keine Grenzen, tiefer ist sie als das tiefste Meer, höher reicht sie als die Sterne glänzen, weiter als den Nebel zieht ein Meer. Ja, genau, die Sünder an und zog mir neue Kleider an. Er vergab mir alle meine Sünd und heute bin ich ein Gottes Kind.
Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Also, wer sagt, dass er in ihm bleibt? Ich habe das oft gehört, dass in ihm bleiben. Und da werde ich gefragt, was bedeutet das überhaupt? Oder wird der andere sagen, ja, ich bleibe in ihm, ganz oberflächlich, ne? Das in Jesus bleiben bedeutet, dass wir mit ihm leben. Ja, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das heißt, wir wollen Jesus so in uns aufnehmen, dass wir seinem Leben ähnlicher werden, in der Nachfolge, in der Liebe, in der Verbundenheit mit Gott und so weiter. Also, wer sagt, dass er in ihm bleibt? Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, sagt die Bibel. Im gleichen 1. Johannesbrief. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bleibe in Jesus, leben aber egoistisch weiter. Oder machen sich Sorgen. Oder haben Bitterkeit. Oder eben sogenannte Verletzungen. Oder Hassgefühle. Meine Lieben, in Jesus bleiben heißt ihm ähnlicher zu werden, mit ihm zu leben, von ihm sich erfassen lassen. Das zeigt auch, wenn wir leiden. Wenn ich sehr leide, lese ich die Passionsgeschichte und dann sehe ich, wie Jesus ja viel mehr gelitten hat, dass meine Leiden so klein sind. Mit ihm leben bedeutet, dass wir ihn so annehmen, dass er in uns Gestalt annehmen kann. Dass er uns so verändert, dass wir wirklich dann ihm ähnlicher werden. Und gerade wenn wir in ihm sind, sagt mir kürzlich jemand, oh, ich bin wie Jesus. Ich brauche nicht mehr die Bibel, sondern ich bin wie Jesus. Es gibt zwar eine Richtung. Der Mensch hat immer gejammert. Also hat Jesus auch gejammert. Nein. Aber du jammerst noch. Du bist noch unzufrieden. Du kritisierst noch andere. Hat das Jesus auch getan? Nein. Aha. Wenn diese Menschen in Not kommen Oder wenn ein Mitmensch ihnen was zu leiden hat, dann können sie wettern und fluchen. Das hat doch Jesus nicht gemacht. Er sagte, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, als sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Und wenn ich wäre wie Jesus, ja gut, ja, dann erträgt man doch etwas mehr, als wir zu ertragen haben. Und das ist, ich möchte sagen, lassen wir doch nicht nur Sprüche klopfen, sondern realistisch werden. Kürzlich hat mir jemand gesagt, der die Radiosendungen seit Jahren hört, hat er gesagt, oh, ich möchte ein so frommer Mensch werden, wie Sie sind. Ja, kommen Sie mal einige Wochen zu uns arbeiten, dann sehen Sie, dass ich gar nicht so der fromme Mensch bin. Ich habe auch meine Menschlichkeiten. Eben, aber das Werden, wie Jesus ist, wir sind es eben noch nicht. Wir sind noch nicht das, was wir sein werden. Und wenn wir in ihm bleiben, dann sündigen wir wirklich nicht. Aber in ihm bleiben heißt 100%ig gleich den Weg zu gehen, wie Jesus auf diese Erde gegangen ist. Und da stoßen wir an. Wir brauchen den Fürsprecher, oder nicht? Ja. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du kennst uns, du liebst uns, du gehst mit uns zum Ziel. Herr, du allein verendest uns, du allein, du bist der wahrhaftige Fürsprecher für uns bei dem himmlischen Vater. Wir danken dir, dass du uns veränderst, uns liebst, dass du uns auch demütig behältst, damit du zum Recht kommst. Wir preisen den heiligen Namen, der über allen Namen steht, und danken dir, dass du als Fürsprecher mit deinem für uns vergossenen Blut vor dem himmlischen Vater uns rechtfertigst, dass deine Gerechtigkeit vor Gott zu unserer wird. Wir danken, Herr, ohne dich können wir nichts tun, aber du nimmst uns auf, du führst uns, du liebst uns, ja, du führst uns auch die letzte Wegstrecke, denn du bleibst treu. Ja, segne uns. Segne auch all die Menschen, die heute Abend in Not sind, in Verwirrung sind. Schenke uns Gnade, dass wir offene Herzen haben, noch Zeit. Herr, wir bitten dich, verherrliche du deinen Namen. Amen.
Ganz allein. von Sünden rein. Er will sich dem falschen Urteil beugen. Wie Jesus, schweige still, wenn man dich verklagen will und dich zu Unrecht tadelt und beschuldigt. Gott weiß ja,
Hier hast du.